Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Gastgeber heute ist Christian Heuss. Nanotechnologie ganz groß. Die ETH Zürich und das Forschungslabor der IBM in Rüschlikon bauen für 90 Millionen Franken ein neues gemeinsames Forschungszentrum. Dann blicken wir genau 100 Jahre zurück. Am 30. Juni 1908 ereignete sich in Tunguska in Sibirien eine gewaltige Explosion.
Da sind durchaus also Menschen noch zu Boden geworfen worden. Man weiß auch von einem Hirten, dass eine ganze Rentierherde, 400 Rentiere, wirklich getötet worden sind.
Getötete Tiere, entwurzelte Wälder. Das Ereignis von Tunguska blieb über Jahrzehnte ein Rätsel. Die Spekulationen reichten von UFOs zu schwarzen Löchern bis zu einem Meteoriteneinschlag. Dazu mehr im zweiten Beitrag. Und zum Schluss begegnen wir einem Zeitreisenden. Michio Kaku ist nicht nur ein theoretischer Physiker, sondern auch viel beachteter Autor von populärwissenschaftlichen Büchern. Wir haben ihn in New York besucht. Und damit zum ersten Beitrag. Die ETH Zürich und das IBM-Forschungslabor in Rüschlikon spannen zusammen im Bereich der Nanotechnologie. Zur Erinnerung, Nanotechnologie gilt als eine der Schlüsseltechnologien zu Beginn dieses Jahrhunderts. Sie konzentriert sich auf Strukturen in Dimensionen unter 100 Nanometer, also etwa 400 Mal dünner als ein menschliches Haar. In Rüschlikon, dem Sitz des IBM-Forschungslabors, soll nun ein gemeinsames Nanotech-Labor gebaut werden. Insbesondere ein 900 Quadratmeter großer Reinraum wird entstehen, der etwa 90 Millionen Schweizer Franken kostet. Bei mir ist nun mein Kollege Thomas Häusler. Sie, Thomas Häusler, waren diese Woche in Rüschlikon bei IBM zu Besuch. Zeichnen Sie uns doch mal ein Bild von dem, was die ETH und IBM dort zusammen geplant haben.
Ja, Sie haben eben gerade diesen Reinraum erwähnt. Das wird sicher das Kernstück dieses Baus werden. Reinraum, das braucht es eben in der Nanotechnik, weil diese Technik sich eben mit den ganz, ganz kleinen Dingen beschäftigt und da ist schon jedes Staubkorn quasi wie ein Berg oder wie ein Steinbrocken. Und deswegen müssen solche Räume mit höchst gefilterter Luft gebaut werden, wo diese Forscher überhaupt arbeiten können, und das wird sicher das Zentrum sein. Darum herum wird es weitere Labors geben, vor allem im Keller sind die, damit die Instrumente dort möglichst gut abgeschirmt sind von elektromagnetischer Strahlung oder der Autobahn nebendran, weil die natürlich überhaupt nichts von der Umwelt mitbekommen dürfen.
Reinräume, sagen Sie, sind eine der Grundlagen für die Nanotechnologie, staubfreie Produktion solcher Nanomaschinen beispielsweise. Was wird denn nun in diesen Räumen in Rüschlikon erforscht und gebaut werden?
Ja, die IBM, die konzentriert sich ganz stark auf die Computertechnik. Da ist es ja so, dass die Miniaturisierung unheimlich wichtig ist, damit die Computer eben immer leistungsfähiger werden. Und da stößt man mittlerweile an Grenzen. Man ist da quasi schon in die Nano-Bereiche vorgestoßen und weiß aber, dass mit den jetzigen Techniken es nicht mehr weitergehen wird. Und deswegen erforscht IBM da jetzt neue Möglichkeiten mit der Nanotechnik, um die Fortschritte in der Computertechnik in den nächsten 10, 20 Jahren am Laufen halten zu können.
Und die ETH Zürich?
Die ETH Zürich ist da sicher auch interessiert, macht da auch einiges, gerade eben in Zusammenarbeit auch dann mit IBM, ist aber viel, viel breiter interessiert an der Nanotechnik als IBM. Stichworte Medizin, Biologie, jegliche Materialwissenschaften auch. Da baut zum Beispiel ein Forscher an der ETH an ganz, ganz kleinen Robotern, die dereinst in der Netzhaut der Augen Diagnosen stellen sollen.
Beides, die ETH und auch IBM, sind eigentliche Big Player im Bereich der Nanotechnologie. Die ETH beispielsweise hat starke Forschung heute, aber hat auch theoretisch viel geleistet. Die Quantenmechanik ist teilweise an der ETH entstanden. IBM auf der anderen Seite hat das Rasterelektronenmikroskop erfunden. Warum, Thomas Häusler, schließen sich zwei so starke Institutionen wie die ETH und das Forschungslabor Rüschlikon der IBM für ein solches Projekt zusammen? Sind es schlicht die Kosten?
Es sind ganz sicher die Kosten. Die Kosten sind eben sehr hoch für diese Technik, diese Reinraumtechnologie, diese speziellen Instrumente, die es da braucht. Und ETH-Präsident Ralf Eichler hat mir gesagt, dass die ETH vor 5 Jahren ein solches Labor gebaut hat. Und das hätte 10 Jahre reichen sollen. Jetzt ist es schon komplett ausgebucht, weil sich die Nanotechnik halt eben so weit verbreitet hat in den Wissenschaften, weil jede Disziplin sich darauf stürzt. Und das sprengt einfach die Budgets von sogar von der ETH, aber auch von Firmen wie die IBM. Und deswegen spannt man jetzt da zusammen, sicher um Kosten zu sparen. Es ist aber nicht nur dieses defensive Argument, es ist sicher auch die Zusammenarbeit. Gerade weil beide Partner so stark sind, verspricht man sich natürlich sehr viel von einer Zusammenarbeit.
Wenn die ETH und IBM nun zusammen diesen Reinraum bauen, ist das nicht eventuell auch kritisch, insofern dass IBM Geschäftsinteressen bewahren will von der öffentlichen Forschung und umgekehrt die ETH vielleicht eigene Projekte selber weiterentwickeln will?
Das ist in der Tat so und deswegen legt man bei beiden Partnern stark Wert darauf, dass man sich da sehr große Gedanken darüber gemacht hat. Es ist in den Verträgen so festgehalten, dass es zwar Bereiche gibt, in denen zusammengearbeitet wird in diesem Gebäude, aber beide Partner haben ihre eigenen Teile, wo sie ihre Arbeiten selbstständig durchführen, wo der andere Partner auch nicht weiß, was da läuft. Und gerade die ETH betont, dass sie eben in diesen Bereichen natürlich sehr, sehr gerne mit anderen Partnern, sei es Unis, sei es aber auch Industrie, KMUs und so weiter, zusammenarbeitet, um eigene Projekte dort mit denen durchzuführen, wo IBM gar nichts zu sagen hat.
Die Nanotech-Landschaft in der Schweiz ist ja bereits ziemlich entwickelt, kann man sagen. Überall scheint Nanotechnologie zu boomen. In Basel gibt es das Swiss Nanoscience Institute. In Fribourg entsteht ein neues Zentrum für Nanotechnologie. Wie reiht sich jetzt dieses Projekt eigentlich in diese Nanolandschaft Schweiz ein?
Ja, es reiht sich so ein, dass es eben in ein an sich schon dichtes Feld noch einmal etwas draufsetzt. Man kann sagen, die Schweiz ist in der Nanotechnik weltweit schon gut dabei, wird damit sicher nochmal diese Position zementieren. Alle Leute, die ich gefragt habe an der ETH und auch bei IBM, betonen, es handelt sich hier um sicher keine Kampfansage an die anderen Institute. Es gäbe Platz für alle. Man pflegt auch Kooperationen, zum Beispiel mit Basel, mit der EMPA und so weiter. Und ich denke, das wird durchaus auch so funktionieren. Es ist auch so, dass das Nanogebiet so breit ist, dass es da Platz hat für viele verschiedene Institute. An der ETH und jetzt an diesem Institut wird bestimmt eher der Ingenieurbereich vorne dabei sein, im Gegensatz zum Beispiel zu Basel, wo man auch viel Grundlagenforschung macht. Es ist auch so, dass die ETH betont, man will jetzt eben diesen Zug nicht verpassen, wo es darum geht, die Nanotechnik in die industrielle Anwendung überzuführen. Da ist die Schweiz in der Vergangenheit, hat sie sich da ja nicht mit Ruhm bekleckert, Stichwort Quarzu, die hier erfunden wurde und die Japaner dann gebaut haben. Das will man dieses Mal ganz sicher anders machen.
Thomas Häusler zu den neuen Perspektiven der Nanotechnologie in der Schweiz. Und wir bewegen uns jetzt von Rüschlikon am Zürichsee etwa 6.500 Kilometer in nordöstlicher Richtung, genauer nach Sibirien. Dort in den Weiten der sibirischen Tundra ereignete sich am 30. Juni 1908 eine einzigartige Naturkatastrophe. Dieses nach dem Fluss Tunguska genannte Tunguska-Ereignis blieb über viele Jahrzehnte ein mysteriöses Rätsel. Es war eine gewaltige Explosion, deren Ausmaß mit der stärksten je gebauten Wasserstoffbombe verglichen wird. Bäume auf einer Fläche von mehreren tausend Quadratkilometern wurden entwurzelt, Tierherden getötet, menschliche Behausungen zerstört. Unklar war lange, was die Ursache dieser Explosion gewesen sein könnte. Ausströmende Erdgase, ein Meteoriteneinschlag, der Aufprall eines schwarzen Lochs, ja sogar über den Besuch von Außerirdischen wurde spekuliert. Erst in den letzten 15 Jahren ist es Wissenschaftlern gelungen, die Ursache des Tunguska-Ereignisses zu ergründen. Nils Michaelis berichtet.
Endlose Wälder, große Rentierherden und der Fluss Tunguska. Das sind die Dinge, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Leben der Menschen des kleinen sibirischen Dorfes Banavara bestimmten. Rund 3000 Kilometer östlich von Moskau gelegen, ereignete sich hier vor 100 Jahren ein Zwischenfall, der unter dem Namen Tunguska-Ereignis jahrzehntelang ein Rätsel blieb. Am 30. Juni 1908 ließ ein gewaltiger Lichtblitz den Himmel über Banavara in gleißendem Licht erstrahlen. Was folgte, ließ die Bewohner glauben, sie würden den Anfang des Weltuntergangs erleben. Wenige Sekunden nach dem Blitz fegte eine Druckwelle über ihre Häuser, die Türen und Fenster aus ihren Befestigungen schlug. Bis heute sind die Berichte aus Vanavara und der umliegenden Region eine wichtige Quelle für die Forschung. Auch Rainer Wieler vom Fachbereich Erdwissenschaft der ETH Zürich kennt einige Schilderungen von Augenzeugen.
Gute Augenzeugenberichte hat man von einer kleinen Siedlung, 60 Kilometer etwa vom Ereignis entfernt. Und da sind durchaus also Menschen noch zu Boden geworfen worden. Man weiß auch von einem Hirten, der noch näher dran war, dass eine ganze Rentierherde, 400 Rentiere, die sind wirklich getötet worden. Dass Menschen ums Leben gekommen wären, davon weiß man nichts.
19 Jahre sollte es dauern, bis eine Expedition in die abgelegene Tunguska-Region aufbrach. Was man fand, war beispiellos. In einem Radius von 30 Kilometern hatte die Kraft der Druckwelle sämtliche Bäume entwurzelt.
Die erste Expedition in die Gegend vom Herrn Kulik, die war erst 1927, leider sehr, sehr lange Zeit nach dem Ereignis. Immerhin hat Kulik noch sehr viel dokumentieren können, diese berühmten Bilder von den gefällten Bäumen, also so eine Fläche, so von der Größe vielleicht des Kantons Zürich.
Seit man von der verheerenden Kraft von Atombomben wusste, konnte man berechnen, dass die stärkste Wasserstoffbombe nötig gewesen wäre, um ein solches Maß der Zerstörung zu bewirken. Wie war dies möglich? Die früh geäußerte Vermutung, ein Meteorit könnte eingeschlagen sein, wurde zunächst verworfen. Denn im Zentrum der Verheerung fand sich weder ein Einschlagskrater noch Reste von Meteoritenbruchstücken. Wilde Spekulationen begannen und überdeckten für die folgenden Jahrzehnte die wahre Ursache des Tunguska-Ereignisses.
Kurz nach dem Einschlag oder auch noch in den 60er, 70er Jahren, als es sehr schwer verständlich war, dass da eine so riesige Zerstörung, Tausende von Quadratkilometern sind da zerstört worden, ohne dass man einen Krater gesehen hat, also ohne dass da irgendwie Material auf die Erde in größeren Mengen gefunden wurde. Das war einfach sehr schwer verständlich. Das war natürlich dann mit ein Grund, dass die exotischen Theorien aufkamen, das müsste ein schwarzes Loch gewesen sein, oder selbstverständlich sind auch die Ufologen gekommen, das muss ein UFO gewesen sein und so weiter.
Doch nicht nur die von Wieler angesprochenen Ufologen, auch Künstler und Kommerz ließen sich vom Tunguska-Ereignis inspirieren. Der Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem verarbeitete es 1951 in seinem Roman »Die Astronauten«. Und pünktlich zum 100. Jahrestag des Ereignisses hat der Computerspielehersteller Nintendo eine neue Version des Spiels »Geheimakt der Tunguska« veröffentlicht.
Lüften Sie das Geheimnis um die Geheimakte Tunguska.
Tatsächlich gehören die Zeiten, als der Tunguska-Zwischenfall noch geheimnisvolle Rätsel barg, zur Vergangenheit. Denn in den letzten Jahren hat die Forschung eine Vielzahl von Dokumenten und Beweisstücken zusammengetragen. Mit Hilfe leistungsfähiger Computer wurde daraus ein schlüssiger Hergang des Ereignisses simuliert.
Mit dem modernen Verständnis, was passiert, wenn ein Asteroid auf die Erdatmosphäre auftrifft, kann man das eigentlich zwanglos erklären. Der Körper ist in die Atmosphäre eingetreten und auf einer Höhe von etwa 8 bis 10 Kilometern ist er dann fragmentiert. Das hat zur Folge, dass der Querschnitt des gesamten Materials, das da durch die Atmosphäre geht, viel, viel größer geworden ist. Oder viele kleine Teile haben einen größeren Querschnitt als ein einziger großer Körper. Dadurch ist das Ganze viel, viel stärker gebremst worden durch die Atmosphäre, durch die Reibungshitze. Die Bewegungsenergie, die kinetische Energie ist deshalb viel rascher umgewandelt worden in Wärmeenergie, in Schallenergie, als das der Fall gewesen ist, solange der Körper noch nicht fragmentiert wurde. Und deshalb hat es dann eben diese Explosion gegeben.
Mit Hilfe der Computersimulationen konnte auch geklärt werden, warum zunächst keine Spuren des Meteoriten entdeckt wurden.
Die Luft wurde ja dann sehr, sehr heiß und heiße Luft ist leichter als kalte Luft. Der größte Teil des feinen Staubes wurde wahrscheinlich wieder nach oben mitgerissen und wurde dann in der Stratosphäre vermutlich ziemlich global über die ganze Erde verteilt.
Für den nie gefundenen außerirdischen Besucher hat es am Ende dann also doch noch eine irdische Erklärung gegeben.
Auf den Besuch der Außerirdischen müssen wir wohl also noch etwas warten. Zum 100. Jahrestag des Tunguska-Ereignisses hörten Sie den Bericht von Nils Michaelis. Und damit zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Haben Sie schon mal einen Hörsturz erlebt, dann sollten Sie speziell hinhören. Denn ein Hörsturz könnte eine Vorwarnung für einen drohenden Hirnschlag sein. Das zeigt eine Untersuchung in der Zeitschrift Stroke. Bei dieser Untersuchung von 1400 Patientinnen und Patienten mit einem Hörsturz zeigte sich, dass diese Personen ein etwa 1,6-fach erhöhtes Risiko für einen Hirnschlag innerhalb der nächsten 5 Jahre haben. Die Studie empfiehlt eine umfassende ärztliche Untersuchung von Hörsturzbetroffenen, um weitere Risikofaktoren auszuschließen. Ein Gemüsegarten auf dem Mars. Diese Möglichkeit zeigen die Bodenproben der Marssonde Phoenix, denn offenbar ist die Bodenzusammensetzung auf dem Marsboden vergleichbar mit der chemischen Zusammensetzung von Gartenerde. Die Analyse ist zwar noch nicht ganz vollständig, aber Nährstoffe wie Magnesium, Natrium, Kalium oder Chlorid sind auf dem Marsboden vorhanden und offenbar auch wasserlöslich. Das zeigt eine Untersuchung mit dem Chemielabor der Marssonde Phoenix. Diese Untersuchung zeigte auch einen pH-Wert von 8 bis 9, ein Wert für den Säuregrad des Bodens, und dieser ist ebenfalls vergleichbar mit irdischer Erde. Die Forscher sind nicht nur glücklich, weil ihre Geräte auf Phoenix bisher so zuverlässig funktionieren, sondern auch, weil damit weitere Argumente stehen, dass Mars einmal Lebewesen beherbergt haben könnte. Und die Untersuchungen eröffnen auch die Möglichkeit, dass Menschen in der Zukunft auf Marsboden vielleicht Gemüseplantagen oder Getreidefelder anlegen werden. Wir wissen es, der Schneerückgang im Winter in den Alpen ist dramatisch und bedroht insbesondere den Wintertourismus in der Schweiz. Forscher des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos untersuchten die Schneemengen in den Schweizer Alpen seit 1930. Dabei machten sie eine interessante Beobachtung. Der Rückgang der Schneemengen erfolgte nicht etwa kontinuierlich, sondern begann ganz plötzlich Ende der 80er Jahre. Dieser Schneerückgang kann damit nicht oder nicht nur mit der globalen Klimaerwärmung erklärt werden. Es muss eine Kombination von mehreren Faktoren sein. Insbesondere die strengeren Umweltschutzgesetze, die zu einer Verbesserung der Luftqualität beigetragen haben, könnten paradoxerweise den Schneerückgang beschleunigt haben. Denn diese führten zu einer verbesserten Luftqualität mit weniger Schwebeteilchen, den sogenannten Aerosolen. Je weniger Aerosole in der Atmosphäre, desto mehr Sonnenlicht erreicht den Boden. Und zweitens kommen seit den 90er Jahren lang andauernde Hochdruckwettersysteme über Zentraleuropa immer öfters vor. Dies führt zu mehr Nebel im Mittelland, aber dafür zu mehr Sonnenschein in den Bergen. Schneemangel ist das Resultat davon. Die Forscher studieren nun den Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen und dem globalen Klimawandel. Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS 2, Ihrem wöchentlichen Fenster in die Welt der Forschung. Einmal Steinzeit und zurück. So würde man wohl Fahrkarten bestellen, gäbe es Zeitreisen in die Vergangenheit. Bislang gibt es diese Möglichkeit allerdings nur in Science-Fiction-Büchern und in Hollywood-Filmen. Vielleicht können fortgeschrittene Zivilisationen eines Tages aber tatsächlich in die Vergangenheit zurückreisen. Daran glaubt zumindest der Physikprofessor und Autor von populärwissenschaftlichen Bestsellern Michio Kaku. Max Rauner hat diesen Visionär in New York besucht.
Die Wegbeschreibung von Michio Kaku ist alles andere als Science Fiction. Nehmen Sie die U-Bahn zur 137. Straße, laufen Sie zur Convent Avenue und fahren Sie mit dem Fahrstuhl in den 3. Stock der Physikfakultät. Man kann sich also noch nicht zu ihm ins Büro beamen lassen. Noch nicht. Kaku glaubt, dass viele Technologien, die uns heute in Science-Fiction-Filmen begegnen, eines Tages Wirklichkeit werden. In seinem neuen Buch Physics of the Impossible, die Physik des Unmöglichen, versucht er, weit in die Zukunft zu schauen.
Today we have nearly a theory of everything. We have Einstein's theory of the very big black hole.
Wir haben uns der Weltformel schon sehr weit angenähert. Wir haben Einsteins Relativitätstheorie für das ganz große, schwarze Löcher zum Beispiel, oder expandierende Universen. Und wir haben die Quantenphysik für die ganz kleinen Dinge. Damit haben wir ein ziemlich gutes Verständnis für die Naturgesetze bis hin zum Zentrum eines schwarzen Lochs oder sogar dem Urknall. Deshalb können wir heute tatsächlich vorhersagen, welche Dinge möglich oder unmöglich sind. Ich war schockiert herauszufinden, dass das meiste, was wir in den Filmen sehen, tatsächlich möglich ist.
Tarnkappen zum Beispiel, die uns unsichtbar machen. Aber auch Laserschwerter und die Gedankenübertragung mit Hilfe von Gehirnchips. Solche Geräte würden wohl schon in diesem oder im nächsten Jahrhundert gebaut, behauptet Kaku. Und dann gäbe es noch eine zweite Kategorie von Technologien. Solche, die physikalisch möglich seien und vielleicht in einer fernen Zukunft von fortgeschrittenen Zivilisationen beherrscht würden. Zu ihnen zählt der Physikprofessor die Zeitreisen.
Der britische Physiker Stephen Hawking versuchte hartnäckig zu beweisen, dass Zeitreisen unmöglich sind. Er scheiterte. Heute sagt er, dass sie zwar möglich, aber nicht realistisch sind. Man müsste dafür die Energie eines schwarzen Lochs zähmen. Ich denke, dass eine sehr weit fortgeschrittene Zivilisation durchaus dazu in der Lage sein könnte. Wenn eines Tages jemand an ihre Haustür klopft und behauptet, ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin zu sein, schlagen sie nicht die Türe zu. Vielleicht haben unsere Nachkommen eine Zeitmaschine gebaut und wollen nachsehen, was ihre Vorfahren so treiben.
Eine Zeitmaschine zu bauen ist gar nicht so schwer, zumindest in der Theorie. Man braucht dafür nur einen rotierenden Stern, der zu einem schwarzen Loch kollabiert. Schwarze Löcher haben so viel Materie, dass sie die Raumzeit krümmen und Lichtstrahlen in eine Kurve zwingen. Wenn ein schwarzes Loch rotiert, bildet es im Zentrum einen Ring, das berühmte Wurmloch. So wie ein Wurm eine Abkürzung zwischen zwei Apfelhälften nimmt, verbindet ein kosmisches Wurmloch zwei unterschiedliche Raumzeiten. Wer durch den Ring hindurchfällt, der reist in die Vergangenheit. Es gibt da allerdings noch ein logisches Problem. Wenn man nämlich in der Vergangenheit auf seine Vorfahren trifft und einen davon umbringt, dürfte man später gar nicht zur Welt gekommen sein. Das Großvaterparadoxon. Aber auch darauf hat Michio Kaku eine Antwort.
Mithilfe der Quantenphysik verschwinden die Paradoxien der Zeitreisen. Demnach ähnelt die Zeit einem Fluss, der sich verzweigen kann. Jedes Mal, wenn er sich verzweigt, entsteht ein Paralleluniversum. Bei der Zeitreise hüpft man von einem Strom in den anderen. Wenn man also in die Vergangenheit reist und die Ermordung Abraham Lincolns verhindert, hat man nur den Abraham Lincoln eines anderen Universums gerettet, nicht den eigenen Lincoln. Die Eltern und die eigene Vergangenheit sind unveränderbar.
Als Kind war Michio Kaku selbst ein leidenschaftlicher Science-Fiction-Fan. Jeden Samstag schaute er die Fernsehserie Flash Gordon.
Irgendwann wurde mir klar, dass ich nie im Leben Flash Gordon werden würde. Ich hatte keine blonden Haare, ich hatte keine Muskeln. Es gab aber in der Serie auch den Wissenschaftler Sarkov, offensichtlich nach Albert Einstein modelliert, der alles möglich machte. Ich wollte sein wie Dr. Sarkov mit all seinen Raumschiffen und fantastischen Erfindungen.
Kaku wurde Physikprofessor. Er widmete sich der Stringtheorie, der großen Hoffnung auf dem Weg zur Weltformel. Heute hat er für die Forschung jedoch nicht mehr viel Zeit. Er tritt im Fernsehen als redegewandter Vorzeigephysiker auf und erklärt im Radio den Urknall, den Kosmos und die Physik von Paralleluniversen. Und mit seinen Büchern hat er noch etwas geschafft. Beim Hollywood-Studio Miramax sind Kakus Bücher inzwischen Pflichtlektüre für die Drehbuchautoren von Science-Fiction-Filmen.
Der Futurist Michio Kaku in einem Beitrag von Max Rauner. Übrigens, Michio Kakus neuestes Buch über die Physik des Unmöglichen erscheint im Oktober auf Deutsch im Rowohlt Verlag. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Wissenschaft DRS 2. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr auf DRS 2 und in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS 4 News. Im Internet kann man diese Sendung als Podcast beziehen. wissenschaft.drs.ch. Durch die heutige Sendung hat sie Christian Heuss begleitet.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.